Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Und ich wage mal die Prognose, dass es heute ein bisschen positiver wird. Wir wissen alle, was letzte Woche rund um Andi Schicker passiert ist. Und was das Ganze aber nochmal interessanter macht, ist, dass er sich Sport 1 gestellt hat und beim Doppelpass Rede und Antwort gestanden hat. Und da sind jetzt einige Fragezeichen, würde ich sagen, aus unseren Gesichtern verschwunden. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige nur einzelne Pressemitteilungen gelesen haben oder sich nicht die ganze Sendung angeschaut haben. Deswegen habe ich mal das Entscheidende mitgebracht und ich würde sagen, wir hören doch einfach mal zusammen rein. Andreas Schicker am Sonntag beim Doppelpass.
Warum wolltest du noch vor ein paar Wochen zum VfL Wolfsburg? Warum wolltest du weg von der TSG?
Ja, es ist sehr viel im Beitrag schon gezeigt worden. Es hat einfach in diesem Moment im Verein einfach Unruhen gegeben. Zwei Geschäftsführer sind freigestellt worden. Der Präsident, der mich auch mit Dietmar Hopp geholt hat, ist zurückgetreten. Ja, und auf einmal war dann auch keiner mehr da. Und ich glaube, das ist jetzt einfach ganz wichtig für mich als Geschäftsführer Sport, dass ich nach oben hin dann berichten kann. Und da war das interessant für mich. Da habe ich mich mit dem Thema auch ernsthaft beschäftigt. Letztendlich war es aber so, dass wir letzten Samstag bei Dietmar Hopp zu Hause einen sehr, sehr guten Termin gehabt haben, auch mit der Spitze vom EV. Und da wurde mir eine klare Perspektive dann aufgezeigt, wie es weitergehen kann. Und die hat mir in dem Moment zuvor einfach gefehlt, weil viel Unklarheiten da waren. Und ich glaube, es ist im Fußball dann schlecht, wenn ich Unklarheiten habe, weil dann ist auch bei der Mannschaft vieles nicht klar.
Spannend, ne? Jonas, sag mal, überrascht dich das, was wir da hören? Also einerseits natürlich, dass der Wechsel relativ nah war und andererseits, dass er da jetzt so offen drüber spricht.
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ich finde es tatsächlich sehr überraschend und auch erfrischend, wie offen Andreas Schicker tatsächlich im Doppelpass war. Also man hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt da zum Doppelpass geht, ne, einfach nur irgendwie, weil er das machen muss, um irgendwie die TSG mal negativ aus den Schlagzeilen rauszubekommen, sondern er hat wirklich so als Mensch das Bedürfnis gehabt, hatte ich das Gefühl, einige Dinge mal klarzustellen. Und hat sich da vor allem, anders als ich sonst manchmal das Gefühl habe, auch von niemandem reinreden lassen. Er wurde von niemandem vorher gebrieft, was man zu sagen hat und was nicht, sondern er war da als Privatperson, Andreas Schicker, und hat erzählt, wie es ihm so in den letzten Wochen ging, ne? Und was für Gedanken er sich gemacht hat und warum er jetzt als Person sich überlegt hat, jetzt dann doch zu bleiben und so weiter. Und das war sehr erfrischend, dass man da nicht so im Dunkeln gelassen wurde. Und ja, ich habe ihm das auch abgekauft.
Ja, das war jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage, mein nächster Gedanke. Aber klar, natürlich lässt er sich nicht total tief in die Karten gucken, aber es ist trotzdem spannend, habe ich nicht mitgerechnet, zumal wir ja davor wochenlang von Schicker nichts gehört haben. Und ich weiß auch von Pressevertretern, dass es da natürlich Anfragen gab, er aber nicht zur Verfügung stand, weil es eben offensichtlich diese Gespräche mit dem VfL Wolfsburg gegeben hat. Aber dann vielleicht direkt zur nächsten Frage. Ne? Wenn man so Social Media verfolgt, hatte man ja das Gefühl, okay, wenn Schicker jetzt geht, dann bricht der ganze Verein zusammen. Deswegen versuchen wir es jetzt mal kurz ganz neutral, ganz sachlich. Für wie wichtig hältst du denn seinen Verbleib jetzt einfach aus Gründen der Kompetenz oder aus Gründen der Stärke von Schicker?
Das muss ich ehrlich sagen, aus der Perspektive wage ich mir da kaum ein Urteil zu, weil er, wie wir schon mal besprochen haben, zu kurz da ist. Er hatte, ja, sagen wir jetzt vielleicht mal anderthalb Transferperioden. Ne, da ist viel passiert, keine Frage. Vieles davon hat er aber auch nicht allein bewirkt. Klar, man kann sagen, wie er so wirkt, wie er so rüberkommt und auch natürlich viele seiner guten Entscheidungen können wir schon beurteilen. Aber grundsätzlich jetzt zu sagen, es wäre rein sportlich ein Super-GAU gewesen aufgrund seiner wahnsinnigen Kompetenz, das wäre mir zu früh. Auf jeden Fall. Ne? Da musst du mal überlegen, andere Sportdirektoren oder Geschäftsführer, die sind da irgendwie 10, 20 Jahre in einem Verein und prägen den über eine gesamte Ära. Und er war jetzt vielleicht ja ein Jährchen mal da und hat einen guten Job gemacht. Deswegen viel zu früh, aber was man sagen kann, ein Wechsel jetzt von Schicker, was ja, was wir schon mal gesagt haben, eine Flucht wäre, wäre allein image-technisch und vor allem auch für den Verein intern eine Vollkatastrophe gewesen. Ne? Das würde einfach bedeuten, dass Egos gewonnen hätten gegen die sportliche Wichtigkeit. Und das wäre ein ganz, ganz fatales Zeichen gewesen für außen.
Und ne, wir haben das ja auch mal zitiert, wir haben ja auch Post auf Instagram bekommen zu diesem Thema, was glaube ich auch ganz übel gewesen wäre, wäre die Perspektive. Und was meine ich damit? Naja, es hätte ja ein neuer Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer kommen müssen. Und wer tut sich das bitte an nach so einem, ja, nach so einem Zirkus? Und zum Glück konnte jetzt zumindest ein Teil dieser Zirkusvorstellung noch abgesagt werden. Aber ne, also ich glaube, keiner mit einer großen Kompetenz hätte gesagt, falls Schicker gegangen wäre, jawohl, auf die TSG habe ich Bock, das ist ein gutes Projekt. Und deswegen glaube ich, dass das schon wichtig ist. Ob es für die Mannschaft so wichtig ist, weiß ich nicht. Es bringt natürlich Ruhe rein, aber ich glaube, es ist fürs ganze Umfeld wichtig. Und da rede ich jetzt natürlich auch von der Fanszene. Da haben wir ja durch euren ganzen Zuschriften auch mitbekommen, wie, sagen wir mal so, wie emotionalisiert alle waren. Das kann man ja auch verstehen, wenn man sich nochmal dran erinnert, wie damit Alexander Rosen, vor allem was den zeitlichen Ablauf angeht, umgegangen wurde.
Ja, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass man auch schon das Gefühl hatte, und es ist ja auch sein gutes Recht, Schicker war es dann schon wichtig, auch zu betonen, dass er sehr umworben war. Ne, er hat ja nicht nur davon geredet, dass der VfL Wolfsburg an ihn herangetreten ist, sondern er hat ja auch explizit von einem Telefonat mit Jürgen Klopp erzählt. Ne?
Wobei Jürgen Klopp ja wiederum für RB Salzburg agiert im Moment. Ne?
Genau, genau. Also es war, wie gesagt, nicht nur das Interesse vom VfL Wolfsburg, sondern auch noch intensives Umwerben von der Salzburger Seite. Ne? Und dann hat das dann quasi Klopp auch selber sich sozusagen hineingeworfen hat als Persönlichkeit, um Schicker eben zu holen, weil er so überzeugt von ihm ist. Und das war ihm dann schon wichtig, auch das Ganze zu betonen. Und ja, wie jetzt hier eben auch zu lesen ist überall und wie er jetzt Andreas Schicker auch erzählt hat, war dann vermutlich, so sagt er jetzt, die entscheidende Wendung, dass es wohl ein sehr, sehr gutes Gespräch gab, ne, wo scheinbar Dietmar Hopp anwesend war, dann Interimspräsident Christoph Hensler, sein Vize Frank Engelhardt und eben noch die übrige Geschäftsführung. Wahrscheinlich dann war Tim Joost wahrscheinlich auch noch dabei.
Mit Sicherheit.
Genau. Und da wurde dann laut eigenen Aussagen von Andreas Schicker, wurde da Klartext gesprochen und es wurde ihm halt nochmal eine Perspektive aufgezeigt, wahrscheinlich, dass man hinter ihm steht. Und so klar wurde das nicht gesagt, aber David, mir ist hundertprozentig klar, Schicker wurde da massiv mehr Verantwortung gegeben.
Ne? Und
es wurde Schicker sozusagen.
Und mehr Geld.
Wie bitte?
Und mehr Geld.
Meinst du?
Auf jeden Fall.
Ja, dann waren das am Ende vom Tag wahrscheinlich nicht nur, so wie er beschreibt, sehr gute Gespräche, sondern das waren Verhandlungen. Das waren wahrscheinlich knallharte Verhandlungen, wo Andreas Schicker ein bisschen Honig ums Maul geschmiert wurde, wo dann am Ende auch vielleicht ein neuer Vertrag ausgehandelt wurde, mehr Verantwortung, mehr Freiheiten, was auch immer. Und jetzt ist natürlich die Frage, David, als Podcast, als Meinungspodcast, ne? Wo haken wir da jetzt ein? Glauben wir Andreas Schicker, dass er wirklich kurz davor war, Wolfsburg zuzusagen und dann hat dieses Gespräch bewirkt, dass er doch bleibt? Oder war es eigentlich von Anfang an sein Plan, dadurch, um so ein bisschen mit dem VfL Wolfsburg zu spielen, dass er in Wirklichkeit eigentlich nur mehr Verantwortung bei der TSG, mehr Geld, was auch immer wollte. Also glauben wir ihm diese Geschichte, dass er vor diesem Gespräch im Kopf eigentlich dem VfL Wolfsburg sehr, sehr zugeneigt war?
Nur zum Teil. Weil natürlich wäre er dem VfL Wolfsburg zugeneigt gewesen, wäre er dahin gegangen, wenn er gemerkt hätte, man will ihn eigentlich gar nicht. Und wir wissen jetzt ja auch, dass der e.V. da auch eine entscheidende Rolle gespielt haben muss, einfach wegen der Mehrheit. Aber natürlich auch Dietmar Hopp und natürlich wäre er dann weg. Das ist ja ganz klar. Dann hätte man irgendeine Lösung gefunden und Wolfsburg hätte irgendwie 3 Millionen oder so überwiesen. Das war ja auch irgendwie in der Presse vermeldet. Aber so war es ja nicht. Also es war offensichtlich so, wie wir uns das so ein bisschen ausgemalt oder gewünscht hatten, dass man sich ja vielleicht nochmal gemeinsam auf gewisse Grundwerte oder einen gemeinsamen Nenner geeinigt hat, was jetzt zum Beispiel Rogon und Ähnliches angeht. Und man dann sagt, ja gut, unter diesen Bedingungen würden wir dich gern behalten und dich auch befördern. Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja beides möglich. Hopp kann ja erkannt haben, auf der einen Seite, okay, Schicker steht nicht so ganz auf meiner Seite, was zum Beispiel Roger Wittmann angeht, ist aber ein sehr kompetenter Typ. Wie schaffe ich es, diesen kompetenten Typ zu behalten und ihn gleichzeitig ein bisschen auf meine Seite zu ziehen? Ja, durch eine Beförderung.
Ja.
Ganz einfach.
Und gleichzeitig, finde ich, haben wir ja auch schon viel darüber spekuliert, dass Schicker bei der ganzen Wittmann-Geschichte eher zurückhaltend war. Und vor allem, sagen wir mal so, dass bei Schicker die persönliche Kränkung absolut nicht so da war, wie jetzt bei Briele und bei Schütz. Mhm. Nämlich, er ist ja jetzt schon wieder sehr versöhnlich, auch in Richtung Wittmann. Ne, er hat ja gesagt, Aslani, Lemperle und so weiter, Rogon ist ja weiterhin ein Thema bei der TSG. Und dass es am Ende den Kontakt zu Roger Wittmann eben über diese Spieler weiterhin geben wird. Ne? Genauso wie eben auch zu anderen Beratern. Dass es einfach üblich ist, da jetzt einfach genauso weiterzumachen und dass deswegen Roger Wittmann jetzt für den Verein irgendwie kein rotes Tuch ist, sondern dass man als Berater ganz normal noch mit ihm umgeht. Weil ne, Aslani, Lemperle sind nun mal bei ihm. Also so,
aber das ist
so
ja
ganz das...
Ja. Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Und das ist ja auch nicht schlecht. Also, zunächst vielleicht nochmal. Ich verstehe die ganzen Rogon-Plakate in der Süd sehr gut. Wir wissen einiges von dem, was abgelaufen ist. Und das hat sicherlich dem Verein in Teilen sehr geschadet. Auch was das Image angeht natürlich. Trotzdem, wenn man eine Normalisierung hinkriegt, also einfach Rogon als ganz normale Beratungsagentur zu behandeln, dann spricht im Prinzip nichts dagegen, gerade wenn man weiß, okay, mit Aslani hat man zum Beispiel einen ganz wichtigen Spieler in genau dieser Agentur, mit dem man sehr wahrscheinlich noch sehr viel Geld machen wird. Und das war ja mit Joel Linton und so auch schon. Und wenn diese Normalisierung klappt, dann ist das nicht schön, auch für uns nicht, weil wir ja trotzdem im Hinterkopf haben, was passiert ist, aber dann wäre es zumindest wirtschaftlich oder managementtechnisch sinnvoll.
Genau, das Problem ist ja eigentlich eher, dass Rogon nicht wirklich eine Berateragentur war, die in den letzten Jahren quasi mit uns gearbeitet hat oder beziehungsweise halt, ja.
Ja, ja, ja.
Sondern es war ja quasi eine Geschäftspartnerschaft. Beide Seiten haben dann immer davon profitiert. Ne? Jeder hat so ein bisschen so nach sich geguckt, damit sich jeder die Taschen voll macht, damit die TSG gute Spieler bekommt. Und Rogon hat so ein bisschen auch geguckt, wie die sich da bereichern konnten. Also das war ja quasi schon sehr miteinander verflochten. Und das sollte jetzt dann aufhören. Aber deswegen jetzt zu sagen, dass Spieler, die bei Rogon sind, jetzt keine Rolle mehr für uns auch in der Zukunft spielen, das wäre natürlich Quatsch. Weil wenn man jetzt beispielsweise mal so einen lächerlichen Plan verfolgen würde als Bundesligist, man kauft sich nur noch Spieler, wo der Berater kein Arschloch ist, dann steht man wahrscheinlich relativ schnell alleine da. Ne, du weißt doch, was ich hinaus will.
Klar, das sind alles in gewisser Weise mit Abstufungen natürlich gierige Menschen, die da das Beste auch für sich rausschlagen wollen. Natürlich auch das Beste für den Spieler, aber das Problem ist ja, dass es sich nicht immer überschneiden muss. Und ja, das darf man leider nicht vergessen, trotz aller unschöner Geschichten, Rogon hat uns durchaus auch schon Geld zugescheffelt und zwar nicht zu wenig. Ne? Alleine das Beispiel Joel Linton zeigt es ganz gut. Aus damaliger Sicht komplett überteuert, verkauft. Mittlerweile kann man sagen, ja, vielleicht doch nicht so überteuert, aber Da haben damals uns ja viele für verrückt, Quatsch, haben ja da Newcastle für verrückt erklärt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu Andrea Schicker. Und das fand ich eben auch spannend. Ne? Im Doppelpass, muss ich sagen, wurden auch ein paar ganz gute Fragen gestellt, auch wenn die Experten jetzt auf mich nicht so kompetent wirken. Und Andrea Schicker hat auch klar zu verstehen gegeben, und das nehme ich ihm auch ab, dass es schon so ist, hat er klar durchblicken lassen, dass Dietmar Hopp da seine Meinung hat und zum Beispiel auch sehr kritisch war gegenüber Ilzer letzte Saison in der Rückrunde, aber eben Schicker an ihm festhalten wollte und das eben auch durfte.
Ne? Ja.
Und das ist ja vielleicht auch das Wichtigste und Entscheidendste zu wissen, weil das ja auch hin und wieder bezweifelt wird, okay, wie selbstständig ist denn jetzt der Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer? Aber klar, ne, wissen wir natürlich. Natürlich wird Dietmar Hopp seine Meinung sagen und wenn es irgendwann zu krass ist, dann ist das natürlich trotzdem viel, viel Druck, der entsteht. Aber es ist auch spannend, weil wir jetzt ja auch genau das nochmal bestätigt bekommen haben, was uns ja auch vorletztes Jahr störte, dass dann Hopp natürlich in so einem schwierigen Prozess, in so einem Umbruch, wo wir genau wissen, okay, es passt mit dem Kader nicht so richtig. Matarazzo wurde es auch richtig schwer gemacht. Die Transferperiode lief beschissen und so weiter. Dann kommt ein neuer Trainer und dann sagt noch Dietmar Hopp da, was er persönlich denkt, das ist nicht sinnvoll. Und wir hatten es ja schon befürchtet, aber das hilft dem Verein natürlich nicht weiter, wenn da Hopp immer wieder seine Meinung dazu gibt, auch wenn er letztlich die Entscheidung zum Glück Schicker überlässt.
Ja, aber diese Freiheit des Sportdirektors oder der Geschäftsführung bei uns ist halt leider Gottes einfach so, da müssen wir mal das Kind beim Namen nennen, diese Freiheit ist einfach auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Ne? Ja. Solange sich das noch in Grenzen hält, ne, weil beispielsweise jetzt Ilzer letztes Jahr, der hatte da ein halbes Jahr, das Jahr lief wirklich nicht so berauschend, aber es ist nichts passiert, wir sind nicht abgestiegen, nicht in die Relegation gekommen, ne, alles gut. Da ist das jetzt erstmal nur eine Meinung, ne? Vielleicht hätte Hopp jetzt schon einen nächsten Kandidaten gerne gehabt und Schicker wollte noch dran festhalten und es ist ja nichts Schlimmes passiert und Hopp hat auch persönlich nichts gegen Ilzer. Also fällt es da Hopp noch sehr, sehr einfach zu sagen, gut Andi, wenn du der Meinung bist, dann stehe ich da hinter dir. So, lass das Spiel aber noch ein bisschen weitergehen und lass die Unzufriedenheit von Hopp gegenüber einer Person in unserem Verein noch größer werden. Mhm. Ich glaube, dann war es das relativ schnell mit der Freiheit für unseren Sportdirektor. Ne? Und so ehrlich muss man auch einfach sein, dass es immer noch so ist. So alt Dietmar Hopp auch mittlerweile sein mag. Gerade auch, dass er bei diesem Gespräch ja auch mit dabei war und eine entscheidende Rolle gespielt hat. Es gibt jetzt, also ich bin über zwei Dinge gestolpert. Andreas Schicker hat jetzt gerade gesagt, in dem Ausschnitt, den du uns vorgespielt hast, es war sogar bei Dietmar Hopp zu Hause. Ich habe jetzt hier eine Quelle von einem österreichischen Blatt. Die haben gesagt, es war im Golfclub von Dietmar Hopp. Also diese zwei ist wahrscheinlich ist es auch sein Zuhause, so seine zweite Heimat. Aber ne, der Ort hat allein schon etwas mit Dietmar Hopp zu tun, wo dieses Gespräch stattgefunden hat. Das ist quasi vom Zeichen her, David, vom Zeichen her. Du holst als wichtigste Person am Tisch, holst du die Leute in deine Umgebung. Das ist Zeichen, was das Zeichen angeht, ganz
eine Machtdemonstration so ein bisschen.
Genau. Der Chef am Tisch lädt ein. Sei das jetzt sein Golfclub oder sei das bei ihm wirklich zu Hause gewesen, vollkommen egal. Das heißt, auch jetzt mittlerweile noch, egal wie alt er ist, du willst Dietmar Hopp bei uns im Verein nicht gegen dich haben. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. So ist es einfach und so wird es auch noch eine längere Zeit bleiben.
Genau, das will ich auch gar nicht bestreiten, sondern nur, dass er klar zu erkennen gegeben hat, dass es da einen Dissens gab und dass sich am Ende Ilzer durchsetzen konnte und durfte, aber klar. Das haben wir ja auch schon bezüglich Schicker besprochen. Wenn Hopp ganz, ganz klar erkennen lässt, es hat keine Zukunft, dann wird es sehr schwierig. Dann hätte der EV maximal sagen können, okay, bis Sommer machen wir noch gemeinsam weiter, weil sonst zu chaotisch wird und dann müssen wir uns halt umorientieren. Das ist so. Jetzt habe ich aber gerade, während du geredet hast, über was nachgedacht. Und ich stelle mir wirklich die Frage, ob es bei anderen Clubs so großartig anders ist. Also ich denke jetzt natürlich an den FC Bayern. Und früher, ja, denn als an den Vorsitzenden Rummenigge oder jetzt an offiziell den Ehrenpräsidenten und einfaches Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß, der ganz klar zu erkennen gibt, dass er an Transfers regelmäßig beteiligt ist und von allem weiß und bei allem mitredet und so weiter und so fort.
Ja, aber Hoeneß hat halt auch ein dermaßenes Geltungsbedürfnis nach außen.
Ja, also natürlich muss es nicht stimmen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in vielen Vereinen so die Eminenz gibt, die aus anderen Gründen immer überall die Meinung dazu sagt und auch sagen darf und auch Gehör findet. Und grundsätzlich ist das natürlich ein Nachteil, aber klar, ich glaube, wir wissen alle, wie das Standing von Hoeneß beim FC Bayern ist und dass er da ja zumindest noch trotz allem mehr oder weniger machen und sagen kann, was er will.
Ja, wie gesagt, aber es ist ihm halt einfach auch persönlich extrem wichtig, dass alle immer wissen, was er da die letzten Jahre abgerissen hat.
Ja,
ne, der wird auch irgendwann, der wird irgendwann auf seiner Veranda im Schaukelstuhl sitzen und wird alle möglichen Leute damit nerven, egal ob sie gefragt haben oder nicht, was für ein toller Hechter ist. Ne, das ist einfach so die Geschichte von ihm. Nämlich jetzt ja auch wieder, Vincent Kompany geht ja wirklich hervorragend damit um. Ne, der wird ja die ganze Zeit gefragt, was Uli Hoeneß da wieder gequatscht hat. Jetzt hat Uli Hoeneß doch irgendwie sowas gesagt, wie dass Kompany der Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City wird, weil er das so toll macht. Ne, und dann wurde dann Kompany darauf angesprochen. Und dann hat Kompany halt auch nur sehr charmant das Ganze gelöst und hat gesagt, ja, Hoeneß ist so ein verdienter Mann beim FC Bayern, der hat immer das Recht, seine Meinung zu sagen. Aber grundsätzlich ist es ja an den Haaren herbeigezogen. Ne, er kann ja jetzt auch einfach behaupten, wer hier der nächste Bayern-Trainer wird. Und es ist einfach nur eine lose Behauptung. Also er gibt da einfach nicht viel drauf. Ne, er hat es sehr charmant gelöst, indem er erst Hoeneß gelobt hat, aber dann gleichzeitig durch die Blume auch gesagt hat, dass der ruhig seinen Schwachsinn labern kann, aber dass ihm am Ende eh keiner mehr zuhört. Ne? Und so ist es aber leider bei Dietmar Hopp nicht, sondern Dietmar Hopp hat auch noch massive Entscheidungsgewalt. Und ich sage, ich will das jetzt gar nicht werten, sondern ich wollte jetzt nur allen nochmal darlegen, dass so einfach unser Verein funktioniert. Und damit müssen wir uns Stand jetzt zumindest noch abfinden.
Das stimmt, ja. Ja, ist leider nichts Neues. Fällt mir ja, oder uns natürlich auch schwer, aber ist auf jeden Fall was Wahres dran. Und wir können zumindest sagen, wir haben es ja jetzt gut abgewendet, die Krise. Also es hätte jetzt zumindest aus Sicht von vor 2 Wochen gar nicht besser laufen können als jetzt. Und dann kommt natürlich noch die sportliche Situation hinzu, dass wir kurz sogar auf einem Champions-League-Platz standen und ja, Augsburg 3-0 abgefertigt haben.
Ja, dann lass noch ganz kurz, also das ist jetzt ja eigentlich so ein bisschen so eine schicke Spezialfolge gewesen, lass aber trotzdem noch kurz 5 Minuten über das tolle Augsburg-Spiel quatschen. Denn David, wir haben jetzt schon am 13., was 13. Spieltag ist jetzt, 12. ne? 12 haben wir, 13. kommt jetzt, ne?
Genau, ja.
Wir haben nach 12 Spieltagen, David, jetzt schon so viele Siege wie in der gesamten vergangenen Saison.
Ja, verrückt.
Und es ist nicht mal, also es ist, ja, ein bisschen mehr als ein Drittel gespielt. Das ist Wahnsinn.
Ja, und wir haben einfach einen Punkteschnitt von annähernd 2 in dieser Saison. Also das ist utopisch gut. Das ist natürlich die zweitbeste Saison seit Bundesliga-Antritt. Und ich glaube nicht, dass wir, also wenn wir diesen Schnitt so durchziehen würden, wäre das mit Abstand die beste Saison der Vereinsgeschichte. Das ist natürlich aus meiner Sicht ein bisschen unrealistisch. Aber, ne, also kann man sich ja ausrechnen. Ne? Mit dem Schnitt hätten wir am Ende 64, 65 Punkte. Da hätte man in manchen Jahren sogar um die Meisterschaft mitgespielt.
Ja, dieses Jahr jetzt nicht, aber richtig, da bist du auf jeden Fall in der Champions League. Muss man sich aber auch immer gut überlegen, ob man das als Überraschungsteam überhaupt will, weil man muss sich nur umgucken, links und rechts, anderen Vereinen, die das mal geschafft haben, da wirst du danach aber auch ordentlich leer gekauft.
Ja, das stimmt. Könnte man sich fast dann freuen, am Ende nur in die Euroleague zu kommen, aber das ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen sehr weit weg. Was viel näher ist, ist, wie gesagt, der Sieg gegen eine Augsburger Mannschaft, die mich jetzt tatsächlich gar nicht geflasht hat. Trotzdem, wir wissen das ja, ne? Gerade gegen solche Mannschaften tun wir uns typischerweise wirklich schwer und das war halt einfach gar nicht der Fall. Wir haben extrem viele Torchancen herausgespielt, wir waren wieder extrem fleißig, wir haben extreme Tempoläufe produziert, meine ich natürlich. Und was mir immer mehr und mehr auffällt, ich habe auch nochmal in die Statistikzentrale so ein bisschen geguckt, wir sind auch einfach durch Flanken mittlerweile unglaublich gefährlich. jetzt mal einfach ein Beispielwert, von unseren Flanken im Spiel sind 42% angekommen. Das klingt wenig. Ja. Das ist irrsinnig viel. Bei Augsburg sind 13% angekommen. Ein häufiger Wert wäre so 20%. 42% angekommene Flanken ist ein super Wert. Und das liegt natürlich zum Großteil, muss man ehrlich sagen, nicht an Bernardo, sondern an Zufall.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also Bernardo macht wirklich seinen Job dieses Jahr auch echt gut.
Yes.
Merkt man allein schon deswegen, weil wir uns defensiv über die linke Seite nicht unterhalten. Das war die letzten Jahre immer anders.
Ja.
Aber Bernardo ist nicht der große Flankenspieler und der Tempoläufer über die Flügel. Manchmal ist es ist asymmetrisch. Zufall läuft manchmal auf den Flügeln mit, während Bernardo dann quasi so eine Dreierkette draus macht. Bernardo ist quasi ein halber Innenverteidiger. Aber das funktioniert wunderbar, weil Zufall dadurch auch Freiheiten bekommt. Das ist einfach, es funktioniert einfach wirklich grandios. Das hätte ich niemals gedacht bei Wladimir Zufall, dass der uns auf der Seite so aufs nächste Level bringt. Aber es ist wirklich einfach so. Und dann auch, wenn man auch einfach wieder hervorheben muss, dieses Spiel ist Burcher, der auch einfach schon sein drittes Saisontor schießt.
Ja,
Prömel trifft ja auch wie am Fließband. Also dieses Dreier-Mittelfeld aus Avdullahu, Prömel und Burcher, das ergänzt sich aktuell so gut, dass die drei es wirklich geschafft haben, Kramaric völlig zurecht zu benchen. Obwohl Kramaric ja wirklich auch keine überragende, aber auch keine schlechte Saison spielt.
Ja, ist was dran. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Zufall natürlich auch davon profitiert, dass Touré gut in Form ist. Also, sodass ich immer viel auf Touré konzentriert oder konzentrieren sollte. Bei dem einen Gegentreffer war das ja nicht so. Und dann Zufall eben nochmal mehr Raum hat. Weil ich erinnere mich schon auch an mehrere Jahre, wo uns schon auch irgendwie das Tempo gefehlt hat. Und dann hat dann halt Pavel teilweise natürlich seine Läufe versucht, mit natürlich auch nicht so viel Tempo, aber es stand halt auch teilweise alles zu, weil man wusste, okay, da vorne ist generell nicht so viel Tempo und ein Bebou musste sich dann ja auch oft irgendwie im Zentrum oder so aufreiben, ohne viel Erfolg.
Ja, ist einfach so. Und wen ich auch noch positiv hervorheben möchte, ist einfach, ich mach's gefühlt jede Woche, aber ich bin einfach jedes Wochenende geflasht und begeistert, auch wenn er mal nicht trifft, von seiner Spielweise. Ich habe selten so einen fleißigen Spieler auf dem Platz gesehen wie Lemperle. Das ist brutal. Der geht so viele Wege in vollem Tempo, die eigentlich schon verloren sind, und geht in jedes Kopfballduell wirklich hinein. Also der ist sich nicht zu schade. Das ist wirklich ein sehr kompletter Spieler, ne? Und das ist eigentlich fast mitunter, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Also es ist schwierig, weil die sich eigentlich so ein bisschen ergänzen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer mich dieses Jahr am meisten geflasht hat, ein Aslani, ein Lemperle oder ein Touré, also einer der drei von uns da vorne, dann wäre es Lemperle. Aslani macht seinen Job auch wirklich gut und er steht immer richtig. Und ein Touré hat jetzt dann auch getroffen. Aber wer mich wirklich flasht und überrascht, liegt natürlich auch so ein bisschen an der Erwartungshaltung, ist wirklich Lemperle.
Ja, also ich halte ihn auch noch Ein Tick für wichtiger, muss ich wirklich sagen. Hätte man so gar nicht kommen sehen unbedingt, aber ja. Es ist halt auch einfach Wahnsinn, ne? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wie viele Spieler eben auch gerade gleichzeitig in Form sind, ne? Prömel haben wir jetzt noch ja gar nicht erwähnt und das ist ja auch unglaublicher Wahnsinn. Egal, ob wir jetzt über das Läuferische sprechen, einfach auch darüber sprechen, wie viele Tore der schießt, dafür, dass er gar nicht so viele Torchancen hat. Und dass er einfach ein krasser Faktor ist, der Mannschaft Stabilität gibt. Und das eben nach so einer langen Verletzung.
Genau. Ja, und worüber wir natürlich auch noch ganz kurz sprechen müssen, ist Sandro Wagner, Rückkehr nach Sinsheim, Geburtstag gehabt an dem Spieltag, natürlich nicht gut gelaufen. Und jetzt haben wir ihn halt auch noch frühzeitig schon mal in die Winterpause verabschiedet. Ne, er wurde entlassen. Direkt nach dem Spiel.
Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich dachte, er kriegt noch ein Spiel, weil es ist ja tabellarisch noch nicht ganz zappenduster, aber ich kann es natürlich trotzdem verstehen. Wobei ich, wenn ich den Kader mir angucke, daraus nicht ganz schlau werde. Also ich weiß nicht, was das für ein Kader ist. Ich weiß nicht, welches Niveau der genau hat. Bei fast keinem Kader fällt es mir so schwer, das einzuschätzen.
Ja,
da ist wirklich auch Dahmen ein gutes Beispiel. Dahmen ist jetzt qua Nominierung ja Nationalspieler, könnte man sagen. Aber der hat schon auch seine Momente drin, bei denen ich mir denke, Junge, Junge. Und ich rede jetzt nicht nur vom Spiel gegen uns, denn natürlich darf man die Schuld nicht nur bei ihm suchen, aber die fangen so viele Gegentore, ja, wie, lass mich nicht lügen, wie kein anderes Team. Und das darf eigentlich nicht passieren in der Liga, wo auch noch Pauli oder Heidenheim mit dabei sind.
Ja, weil wie wir schon ganz oft gesagt haben, bei Mannschaften, die hinten drin stehen, da, auch wenn es unattraktiv ist, da entscheidet es einfach am Ende, dass du defensiv stabil stehst. Das ist viel, viel wichtiger als eine gute Offensive, ist erstmal die defensive Stabilität. Und das funktioniert bei Augsburg halt überhaupt nicht. David, abschließend habe ich jetzt, bevor wir die Folge dann für heute beenden, weil ich glaube, wir gönnen uns jetzt auch einfach mal den Luxus, dass wir jetzt nicht vorab über Dortmund reden, sondern einfach dann im Nachhinein. Wir gucken uns das Spiel an und gucken uns dann, was wir da in Dortmund abliefern können. Ne? Dass wir Chancen haben, ist, glaube ich, allen klar. Ich stelle dir jetzt noch zwei Fragen. Und wenn du die beantwortet Gerne. Hast, dann beenden wir das Ganze für heute. Eine ist eine Einschätzungsfrage und das andere ist tatsächlich eine Quizfrage.
Sehr gerne.
So, erstens mal hätte ich gerne von dir die Einschätzung. Ja-Nein-Frage. Bekommt Sandro Wagner in dieser Bundesliga-Saison noch eine Trainerstelle in der Bundesliga?
Nee.
Nein.
Nee, ich würde sogar 5 Euro draufsetzen. Mache ich jetzt nicht, aber das lief jetzt zu unrühmlich hinten raus.
Okay, und das heißt aber, er wird dann deiner Meinung nach auch kein Mainz-Trainer.
Ach so, um Gottes Willen. Nee,
glaube ich. Ja, Mainz nicht. Hat ja auch den Trainer entlassen.
Ja, das stimmt, aber ich habe da schon was von Kandidaten gelesen, die mir deutlich plausibler vorkamen. Aber ja, theoretisch möglich, aber weißt du, was mich als Mainz-Vorstand davon abhalten würde? Hm? So diese Außendarstellung von Wagner, die natürlich irgendwie auch vielleicht nett gedacht war, aber so dieses, ja, beleidigt mich und haut auf mich drauf, aber lasst die Mannschaft in Ruhe, ne? Also dieses ganz klare Kokettieren und sich selbst so als Charakter irgendwie aufspielen und darstellen.
Was er ja auch ist am Ende
vom Tag. Was er ja auch ist, stimmt. Aber wer zum Beispiel auch gehandelt wird, kann ich mir besser vorstellen, Urs Fischer.
Ja, kann ich mir auch besser vorstellen. Mainz braucht am Ende vom Tag schon auch, ne, Klopp beweist so ein bisschen das Gegenteil, aber ich denke jetzt da auch eher so an so einen Bo Svensson und sowas, auch eher so jemand ruhigeren, ne?
Ja, es passt ja auch zum Verein, also, ne, ist schon irgendwo ein Karnevalsverein, aber auch ein Verein, der, glaube ich, jetzt Ruhe braucht, der vielleicht jetzt auch einen Trainer braucht, der eben nicht diesen Klopp-Fußball spielt, weil ich glaube, mit so einem Klopp-Fußball oder Tuchel-Fußball kommst du da hinten jetzt nicht raus.
Nee, und die falsche Zeit. Und der falsche Kader.
Und Urs Fischer könnte genau für diese Saison genau der Richtige sein.
Genau, okay. So viel zu deiner Einschätzung. Dann drücken wir aber natürlich Sandro Wagner trotzdem die Daumen, dass seine Trainerkarriere jetzt nicht direkt beendet ist.
Also der trainiert bald irgendwie österreichische Bundesliga oder so.
Hm, vielleicht. Vielleicht auch erstmal ein kleiner Schritt zurück. Ja, ging ja jetzt halt auch einfach sehr, sehr schnell.
Genau.
Ne? Manchmal geht es auch einfach zu schnell, wenn du halt schon einen Namen hast als bekannter Fußballprofi. Naja, und zweite Frage, Quizfrage. Mhm. Laufstärkster Spieler von allen 18 Bundesliga-Vereinen in dieser Saison. Wer ist das?
Ja, ich habe eine Idee, weil wir ja schon drüber geredet haben. Und also erstens wird einer von uns sein. Und ich habe nur zwei Namen im Kopf von uns. Ich denke, es ist Prömel oder Zufall.
Es ist Zufall.
Krass.
Das ist einfach, ich check gerade noch mal nach, dass ich keinen Quatsch rede. Der Dinger ist 33.
Ja, das ist schon irre. Das ist schon irre. Ja. Wobei man eine Sache noch dazu sagen muss, und es funktioniert aber trotzdem überragend. Der ist ja nicht schnell.
Ne? Muss er ja nicht.
Zeigen auch alle Daten, aber der ist unglaublich fleißig und schafft es ja trotzdem immer, zumindest auf 5 Meter oder so, einen Antritt hinzukriegen, sodass er sich in eine gute Flankenposition bringt. Auch wenn er bei weitem nicht der Sprinter ist, trotzdem, ja, Riesenrespekt. Und ich wiederhole mich, wie kann es passieren, dass so jemand keinen Anschluss bekommt? Weil der muss, um zu uns zu gehen, auf massiv Gehalt verzichtet haben. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, Gendré hat jetzt auch wieder gespielt. bei unserer zweiten Mannschaft.
Ja.
Hat wieder Einsatzzeiten bekommen, saß jetzt auch auf der Bank gegen Augsburg, aber aktuell sehe ich da keinen Wechsel. Ich glaube, da stimmst du mir zu.
Auf gar keinen Fall. Also klar, ja. Wenn man irgendwann merkt, jetzt ist Zufall an der Grenze, aber wir haben ja keine Doppel- und Dreifachbelastung mehr, sodass ich es jetzt, das wird jetzt sehr schwierig für Valentin Gendre, muss ich sagen.
So sieht's aus.
Und eine letzte Frage habe ich jetzt doch noch an dich. Es gibt einen Spieler, Jonas, von dem wir noch im August und September gesagt hätten, dass er ganz wichtig für die Mannschaft ist und dass er sicherlich viele Spielanteile haben wird. Und von dem kriegen wir jetzt gar nichts mehr mit. Und ich rede nicht von Modama. Von wem rede ich?
Tomču.
Könnte auch sein, ja. Passt auch. Da sehen wir, wie viele Härtefälle wir haben. Arthur Chávez.
Ah.
Der ist nämlich nicht verletzt. Der war kurzzeitig verletzt und angeschlagen. War aber, ich habe es nochmal geprüft, nach meinen Infos fit, aber nicht im Kader. Weil einfach zu wenig Kaderplätze existieren. Und ein Kabaka jetzt zum Beispiel wieder fit ist.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Krass. Hätte ich auch nie für möglich gehalten. Aber weißt du, was Chávez' Problem ist? Chávez hat super reingepasst in einer Mannschaft, die eh nicht funktioniert hat. Da ist Chávez ist der Leuchtturm. Chávez ist da der Einäugige unter den Blinden. Ne? Weil er quasi durch seine Mentalität auch manchmal etwas rettet, was die Mannschaft nicht auffangen kann. Und es war letztes Jahr perfekt. Deswegen konntest du ihn letztes Jahr nicht wegdenken. Jetzt sind wir auf einmal eine spielstarke Mannschaft. Und dann passt da halt so ein Chávez, der im Vergleich jetzt zu anderen Fußballern jetzt sehr schon fußballerisch sehr limitiert ist, passt dann halt auf einmal nicht rein. Der ist unabhängig davon, wie zweikampfstark er ist und wie er kämpft, in einer so gut funktionierenden Mannschaft wie jetzt, ist er dann einfach, was sein Passablauf abgeht, vielleicht auch seine langen Flankenbälle und so weiter, was einfach den Spielaufbau angeht, so viel limitierter als die anderen, dass er da momentan halt einfach nicht mehr ins System von Christian Ilzer reinpasst.
Ja,
also und da stimme ich ihm auch zu.
Nee, die Argumente kann ich absolut verstehen. Es ist einfach nur spannend, weil wir im September darüber nicht eine Sekunde nachgedacht haben. Und ich stehe da auch dazu. Ich habe mir ja im August ein Trikot von ihm gekauft. Und das bereue ich auch gar nicht unbedingt. Ne? Letzte Saison, ich denke, dass er einer von vielen entscheidenden Faktoren war, der uns letzte Saison gerettet hat. Weil Chávez war in der Rückrunde ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Umso krasser, dass er es nicht mal mehr in den Kader schafft. Und Jonas, noch ein anderer hat es übrigens auch nicht in den Kader geschafft, Kevin Akpoguma. Aber daran sieht man eigentlich nur, wie gut es gerade bei uns läuft.
Genau. Es sind alles Luxusprobleme. Dass Kramaric von der Bank kommt, Luxusproblem. Ne, dass wir ein Gendre gerade nicht brauchen, Luxusproblem. Dass ein Prümel am Anfang des Jahres nicht mal Stamm gespielt hat. Das sind alles sind Luxusprobleme. Ne, dass wir einen Mörstedt noch von der Bank bringen können. Ein Damar. Es ist einfach momentan sehr, sehr gut. Und genauso wie du halt nicht damit gerechnet hast, dass Chávez auf der Bank sitzt, wir haben halt auch nicht damit gerechnet, dass wir nach 12 Spielen einfach 23 Punkte haben. Ne? Das ist einfach, wir werden gerade so ein bisschen dafür belohnt, für die schlimmen Jahre, die wir in den letzten Jahren miterleben mussten.
Ja, und da kann man nur abschließend sich wünschen vom Fußballgott, vielleicht noch mehr Luxusprobleme abzubekommen, denn das würde ja heißen, dass es gegen Dortmund am Wochenende, am Sonntagabend sehr, sehr gut läuft. Danke dir, Jonas, und danke euch fürs Einschalten heute.
Ciao, ciao, macht's gut.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.